Eine neue Folge Streaming for Attention, dieses Mal mit Annie Hoffmann, die auf den Kältebus aufmerksam machen möchte. Das Thema passt gut in die Jahreszeit und es gibt zum Glück auch oftmals Beiträge zum Kältebus. Ich sehe das oft auf Instagram, in Stories beispielsweise oder auch auf Facebook, wenn ich nochmal unterwegs bin. Und Annie spricht auch darüber, wie man richtig Hilfe anbietet und gibt ein wenig Einblicke in die ehrenamtliche Arbeit dahinter. Von daher hoffen wir, dass ihr auch heute wieder etwas aus der Folge mitnehmt und neu gewonnene Erkenntnisse und Bewusstsein teilt. Ansonsten, ja, vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei seid. Folgt dem Kanal hier auf eurer favorisierten Streaming-Plattform und auf Instagram. Und nun viel Spaß bei der Episode mit Annie Hoffmann. Annie, schön, dass du den Weg aus Berlin heute nach Hamburg gefunden hast.
Vielen Dank für die Einladung in mein ehemaliges Zuhause. Es ist immer schön, in Hamburg zu sein.
Stimmt, habe ich schon gehört im Vorgespräch. Du bist jetzt aber gerade in Berlin unterwegs, unter anderem für die Berliner Stadtmission.
Genau, ich arbeite mit der Stadtmission zusammen und die natürlich im Moment aufgrund des, wie wir alle wissen, der Temperatur und des Wetters für den Kältebus.
Das kommt jetzt, ne? Wir haben auch unsere redaktionelle Pipeline auch ein-, zweimal mit dem Thema bestückt, weil es jetzt halt einfach auch gerade ansteht und wir da Aufmerksamkeit drauf allokieren möchten. Berliner Stadtmission, aber wie der Name verrät, dann einzig und allein in Berlin unterwegs.
Genau, viele große deutsche Städte haben Stadtmission, aber Berliner Stadtmission in Berlin und Kältebusse gibt es zum Glück auch mittlerweile in ganz Deutschland, ja.
Right, wie bist du zu der Organisation gekommen?
Das ist eine gute Frage. Muss ich so ein bisschen ausholen. Also ich habe, als Corona losging letztes Jahr, habe ich mit Kurt Krömer für den RBB und für YouTube eine Sendung zusammen gemacht, die hieß Und nu der Virentalk. Und in diesem Format haben wir 15-minütige Interviews geführt mit Menschen, die gerade damals und auch jetzt natürlich immer wieder für uns an der Front, klingt so bescheuert, aber
es ist nun mal eine Front.
Es war eine Front und es ist eine Front, unterwegs waren. Das waren Supermarktverkäuferinnen, das waren Ärzte, die die ersten Zelte vor ihre Praxen aufgebaut haben. Und das war unter anderem Willi. Und Willi arbeitet bei der Bahnhofsmission am Zoologischen Garten in Berlin.
Auch ein Brennpunkt in Berlin, ne? Für alle, die noch nicht da waren.
Oder? Absolut, immer noch. Und dort haben wir Willi getroffen und interviewt und die Bahnhofsmission gehört auch natürlich zur Stadtmission. Und da kam ich das erste Mal sozusagen ein bisschen in diesen Kosmos. Und dann habe ich, wir spulen weiter, ungefähr ein halbes Jahr weiter, dann habe ich meine Wohnung renoviert, kernsaniert quasi. Ich habe eine Wohnung, die 10 Jahre unbewohnt war, kernsaniert. Und habe das so ein bisschen bei Instagram bebildert und habe von einem Industriestaubsauger geschwärmt, der ab und zu dann mal in den Videos da war, weil da viel Schutt und Asche und Müll und Schrott war und das musste aufgesaugt werden. Und irgendwann schrieb mir eine junge Frau auf Instagram, meinte, mein Vater hat die Dinger erfunden. Und ich war so, was?
Geil.
Und sie so, und übrigens, wir kennen uns von dem Dreh. Ich war damals dabei. Ich bin Emma von der Stadtmission. Und wir haben dann so ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann meinte sie, sag mal, hast du nicht Lust, wenn das hier alles ein bisschen ruhiger ist, dass wir uns mal treffen? Und hättest du nicht Lust, für die Stadtmission dich zu engagieren? Ich habe da so eine Idee für eine Kampagne und Kältebus, hast du nicht mal Lust, im Kältebus mitzufahren? Und so kam der Erstkontakt dann zu Emma Grebing von der Stadtmission zustande. Eine unfassbar tolle, inspirierende, fleißige, großartige junge Frau, die mein Leben auch privat bereichert hat, einfach mit ihrem Blick auf die Dinge und die Welt.
Okay, und die hat dich gefragt, ob du dann mit, was ist das dann, in welcher Position würdest du beschreiben, bist du da für die jetzt unterwegs als Sprachrohr, als Ambassador, hat das überhaupt einen Titel, kann man das irgendwie unter ein Dach stellen?
Nee, ich glaube zum Glück hat das keinen Titel, ich finde das eh immer so ein bisschen schwierig, vielleicht kann man sagen, ich versuche Aufmerksamkeit zu generieren und die Unsichtbarkeit der Wohnungs- und Obdachlosen in eine Sichtbarkeit zu transportieren. Ich glaube, das trifft es irgendwie ganz gut.
Ja, ist ja auch, hatten wir auch gerade schon im Vorgespräch drüber gesprochen, die Corona-Zeit war dann auch so für mich und uns hier alle Leute sozusagen hinter den Kulissen der Startpunkt, um dieses Format hier zu starten, ne, um genauso wie du gerade auch gesagt hast, Aufmerksamkeit auf Themen zu allokieren, die es jetzt...
Ein unfassbar tolles Wort, allokieren, noch nie vorher gehört.
Wenn du es einmal drin hast, dann bringt es sich auf jeden Fall weiter, weil es drückt es halt einfach aus so.
Ich bin Fan.
Genau, und dann haben wir gesagt, gut, wir wollen jetzt nicht irgendwie den nächsten Laber-Podcast machen oder so, sondern lass uns schauen, dass wir über interessante Gäste...
Vielen Dank.
Und Gästin.
Heute hast du Pech, aber ansonsten wahrscheinlich Glück.
Nö, wir hatten jetzt eigentlich immer sehr viel Glück. Wir hatten ja auch gerade letzte Woche Dominik von Gobagno hier, der auch sich mit dem Thema Obdachlosigkeit beschäftigt. Der macht wiederum einen Duschbus. Das finde ich auch interessant. So Kältebus, Duschbus. Geht darum, dass man die Leute dann auch tatsächlich dort erreicht, weil für uns, sage ich mal, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen, ist ja irgendwie alles, sage ich mal, erreichbar, so über Öffis oder fußläufig oder mit dem Auto oder so. Aber teilweise muss man, ja, um die Leute zu erreichen, dann auch dahin fahren, wo die sind, weil die natürlich einen Kiez haben, wo sie sich auskennen. Ihre Routen, die sie abgehen, das hattest du gerade auch schon im Vorgespräch gesagt, gibt es dann irgendwie feste Tagesabläufe. Mhm. Da habe ich gerade, auch in dem Vorgespräch, als ich das Dossier gelesen habe, einige Parallelen erkannt. Und wie gesagt, wir kommen jetzt halt in die Jahreszeit, wo das Thema halt immer wichtiger wird. Aber dann hast du auch angefangen, dich letztes Jahr dann während der Corona-Zeit sozial zu engagieren, oder hast du davor schon mal Sachen gemacht?
Das habe ich davor schon gemacht. Ich weiß nicht, ob dir Send a Smile was sagt. Das ist ein ganz kleiner, toller Verein. Mit dem haben wir gerade ein Wohnhaus und eine Schule für Straßenkinder in Ghana gebaut. Und ist so gut wie fertiggestellt. Und mittlerweile gibt es auch einen Raum, wo ein Arzt, eine Ärztin 2-3 Mal die Woche kommt. Und ich engagiere mich nebenbei auch. Ich mache das nicht immer publik oder öffentlich. Das kann ja jeder frei entscheiden, ob er das nach draußen tragen möchte oder nicht. Aber jetzt hier bei dem Kältebus war mir das natürlich ein inneres Anliegen, weil das, ja, ist natürlich, Obdachlose oder Wohnungslose sind das Ganze ja ein Thema, kann man das gar nicht nennen, aber die gibt es immer. Mhm. So, aber natürlich ist es im Sommer schwer, ob der Hitze, und im Winter natürlich doppelt schwer durch die Kälte. Und um das nochmal kurz nachzuschieben, vielen Dank für die Einladung, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und ich glaube, das kennt jeder, der in den Medien ist. Es gibt viele Anfragen für Podcasts, und du hast auch schon gerade das Wort Laber-Podcast gesagt. Und natürlich freut man sich darüber, wenn man in einen Podcast kommen darf, der so ein wichtiges, tolles Thema behandelt und es um gemeinnützige Organisationen geht oder um Vereine geht. Und wenn man sozusagen vielleicht auch ein bisschen sein westliches, schlechtes Gewissen erleichtern kann.
Meinst du, das ist bei dir mit Teil der intrinsischen Motivation gewesen, weswegen du dann irgendwann angefangen hast, dich zu engagieren? Oder kannst du sagen, woher das kam?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das schwingt in jedem aber von uns mit. Und du hast auch gesagt, ja, wir sind gefestigt in unseren Strukturen. Und ich glaube, dass das gar nicht so stimmt, weil ich glaube, dass auch gerade durch Corona diese festgeglaubten Strukturen und Sicherheiten von uns alle aufgerüttelt wurden. Und ich glaube auch, dass wohnungslose Menschen, oder ich weiß das auch von Geschichten und Erzählungen, das kann du und ich sein, das kann uns allen passieren. Und das war auch ein Thema, was mich am Anfang so wütend gemacht hat. Dass Leute leichtsinnig sagen, ja, der soll doch arbeiten gehen. Oder, oh, das ist ein Penner, der wohnt auf der Straße, der riecht scheiße. Der platzt mir der Arsch bei solchen Sätzen. Da denkst du, du dummes, arrogantes Arschloch, wer bist du, so etwas zu sagen?
Ja, siehst du den Leuten von außen nicht an. Ich glaube, die wenigsten Leute sitzen am Bahnhof rum, weil sie irgendwie mal Bock hatten, Drogen zu nehmen oder irgendwie der Flasche verfallen sind oder so. Ich glaube, das ist dann eher, oder ich könnte mir vorstellen, sag mir, wie du das siehst, dass es eher ein Symptom dann dessen ist, dass vorher was in deinem Leben schief gelaufen ist und du dann durchs Raster gefallen bist. Ist das ähnlich?
Absolut. Also ich glaube, dass Drogen und Alkohol irgendwann auch eine Rolle spielen, die aber, glaube ich, nicht dazu führen, dass du auf der Straße landest, sondern das sind persönliche Krisenschicksale, das ist eine Arbeitslosigkeit, das ist der Verlust der Wohnung, es gibt verschiedene Menschen, die sind verschieden sensibel und ich glaube, wenn eins zum anderen kommt, dann geht das schneller, als wir das denken. Und selbst wie wir jetzt hier beide sitzen, ich weiß nicht, ob du selbstständig bist oder nicht, ich bin selbstständig.
Ich auch, ja.
So, wenn wir beide morgen keine Arbeit haben und keine Rücklagen, kriegen wir kein Arbeitslosengeld. Das heißt, wir fallen durchs Raster. Ja. Wie zahlen wir dann unsere Miete? Don't know. Wenn du keine Eltern hast, die das finanzieren oder keine Freunde, die dich unterstützen, dann kündigst du vielleicht deine Wohnung.
Dich nicht unterstützen können.
Oder auch nicht können.
Ja.
Oder du vielleicht auch gar nicht die Hilfe nehmen möchtest, weil es dir unangenehm ist. Schamgefühl ist auch ein Riesenthema.
Sehr guter Punkt. Sehr gut.
Und dann kommst du vielleicht erstmal bei Freunden unter, was du und ich.
Mhm.
Und dann ist dir das auch unangenehm. Und was machst du? Dann denkst du vielleicht, naja, mal eine Nacht auf der Straße. Du weißt, worauf ich hinaus will, ne?
Ja.
Also
ja,
ich glaube, dass, sprich weiter.
Ja, du warst mit in dem Spot, eure Armut geht mich an, wo auch gesagt wurde, die Welt dreht sich schneller und wir uns mit ihr. Genau.
Mhm.
Die Leute, die nicht mit der Geschwindigkeit mithalten können, können dann vielleicht irgendwann nicht mehr ihre Grundbedürfnisse decken. Hast du da, während du dich jetzt engagiert hast, Geschichten gehabt irgendwie oder gehört, die in diese Richtung gingen?
Ja, klar. Also eure Armut geht mich an, ist eine Kampagne der Stadtmission, die ich auch zusammen mit dieser unfassbar tollen Emma gemacht habe. Und sie rief mich an und meinte, sag mal, hast du Zeit zu drehen? Und dann hat sie mir ein Konzept geschickt, was toll ausgearbeitet war. Und dann haben wir aber gemerkt, dass das theoretisch gut ist, aber für uns beide in der Kombination nicht funktioniert. Und dann sind wir eines Nachts durch Berlin beide mit einer Kamera und haben diese Kampagne, diesen Film gedreht und zwei Tage später saßen wir im Büro der Stadtmission an einem Samstag, niemand war da und wir hatten so ein kleines Podcast-Mikro und haben uns einen Text überlegt, der für uns passt. Und dann haben wir dieses Video rausgebracht und ich habe das erste Mal in meinem Leben Menschen, denen ich auf Instagram folge, die ich persönlich kenne, mit einem blauen Haken angeschrieben und habe gesagt, hallo, kannst du hier mal was teilen?
Wie war die Resonanz?
Toll, überwältigend, gut, nicht nur auf emotionaler Ebene, sondern was natürlich auch wichtig war, ist auf Spendenebene.
Mhm.
Also ne, wir können uns alle engagieren und können sagen, hier, hallo, ich mache da auch was und guck da mal hin. Aber am Ende des Tages zählt das nicht, wenn darauf keine monetären Taten folgen. Und das haben wir mit dieser Kampagne zum Glück erreicht und das war ganz toll und viele prominente Menschen haben das auch geteilt und mir war es dann fast schon unangenehm, dass ich in diesem Film vorkam, weil ich wollte natürlich kein Gefühl erwecken von guckt mich an, sondern wir haben eher versucht, einen Film zu machen, ohne wohnungslose, obdachlose Menschen vorzuführen oder zu zeigen. Da geht es ja auch um Verletzung der Persönlichkeitsrechte.
Total.
Wir haben versucht, in diesem Film die Nacht aufzunehmen. Und die Berliner Nacht ist für mich als alleinstehende Frau sehr beängstigend. Und es gab jetzt keine kritische Situation für uns beide, aber es gab schon Situationen, wo wir uns beide angeguckt haben und sehr froh waren, dass wir nicht alleine waren. Und ich glaube, das sieht man in dem Film auch. Also da war für mich auch sozusagen nicht viel zu spielen. Und genau, und dann haben wir diesen Film gemacht, aber wo ich eigentlich hinaus wollte drauf, ist, dass Menschen, die auf der Straße leben, versuchen zu überleben. Also das ist sozusagen das Tagesziel. Und wenn Leute wie du und ich an denen vorbeigehen und ich habe vorhin gesagt unsichtbar und die für uns unsichtbar sind, dann ist das schwierig.
Mhm. Der Claim oder der Slogan, eure Armut geht mich an, adressiert dann ja auch, sag ich mal, ja, also ist auf jeden, sag ich mal, adressierbar so, ne? Das ist jetzt nicht, es geht nur eine bestimmte Gesellschaftsschicht oder so etwas an, sondern es geht irgendwie alle etwas an.
Absolut.
Hast du eine Theorie oder weißt du vielleicht auch aus Gesprächen oder so, wie da jeder Einzelne irgendwie sozusagen mit dranhängt und warum es jeden Einzelnen etwas angeht, so was die Message sozusagen hinter der Message?
Ich glaube, es geht grundsätzlich um Solidarität in allem, was wir tun. Es geht um Empathie, die, finde ich, unserer Gesellschaft absolut fehlt. Und es geht auch um dieses Schwarz-Weiß-Denken, was mich krass abnervt.
Und was meinst du damit?
Ich habe so ein bisschen, ehrlich gesagt, gehofft, dass durch dieses blöde Corona, dass wir näher zusammenrücken. Ich hatte diese romantische Vorstellung von, okay, jetzt haben halt alle verstanden, dass wir hier zusammen an einem Strang ziehen, dass man sich gegenseitig hilft, füreinander da ist, einander Aufmerksamkeit schenkt, einander sieht. Und ich finde, das ist nicht passiert. Und wenn ich sage schwarz-weiß, dann ist, finde ich, fast alles im Moment absolut. Es gibt nur entweder oder. Ich habe das Gefühl, Stimmt. Es gibt keine Grauzonen. Das ist bei Social Media so. Es gibt entweder nur ein ich liebe dich oder ich hasse dich. Und ein ich hasse dich ist offensichtlich dieser Tage auch eine Morddrohung. Also ne, ich finde, Morddrohungen werden halt unfassbar schnell ausgesprochen.
Fast inflationär, weißt du, mittlerweile. Nee,
wirklich, ja. Wo du denkst, weißt du, was du hier gerade sagst und tust und machst? Und schwarz-weiß auch in Hinblick auf diese, wie formuliere ich das am besten? Das ist so dieses.
Du bist obdachlos, deswegen hast du dich nicht angestrengt, oder?
So, genau das. Also, ja. Ne, dieses, deshalb haben wir diesen Satz auch mit der Leistungsgesellschaft und dem Tempo gewählt. Weil ich habe immer das Gefühl oder ich kriege immer mehr das Gefühl, ist, wenn du in ein gewisses Raster nicht passt, dann bist du nicht okay, wie du bist. So, das und das gibt die Gesellschaft vor und so hast du zu sein und danach hast du zu streben und wenn du das nicht bist, dann bist du raus.
Ja.
Und das ist einfach etwas, was mich stört. Und es stört mich natürlich auch in Bezug auf wohnungslose Menschen. Weil keiner hat sich die Situation ausgesucht. Also, ne, wenn Leute sich da hinstellen und so tun, als hätte jemand freiwillig das so gewählt. Nein, hat niemand.
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist eine Fehleinschätzung, die sehr weit verbreitet ist in Deutschland. Also zum einen sind wir natürlich Wirtschaftswunder so nach dem Krieg, ne? Und es ja auch im Ausland ganz doll, so dass bestimmte Attribute unserem Volk angehängt werden, sag ich mal zumindest. Mhm. So dieses Thema, du musst fleißig sein, mach einen guten Schulabschluss. Mhm. Arbeite auf jeden Fall bei Beiersdorf danach oder bei einem dieser großen Deutschen, muss zum Automobilbauer oder so, ne, damit du dann irgendwie sicher bist. Und eine weitere, glaube ich, Fehleinschätzung ist, dass wir ein unfehlbares Sozialsystem haben und keiner muss hier auf der Straße leben. Und wenn du das machst, hast du dich selbst dafür entschieden und dann geht es mich auch nicht mehr an, wenn das deine eigene Entscheidung ist.
Ja, du bist halt nicht mehr zugehörig dann. Du bist nicht mehr Teil der Gruppe, du gehörst nicht mehr zur Gang. Ne, und darum geht's ja, also das, was du auch gerade angesprochen hast, dieser soziale Status. Und mich erinnert das so ein bisschen immer an, es gab diese eine Serie und ich glaube, dass es Teile von China gibt, wo sie das auch schon machen, da werden Menschen bewertet mit so Noten.
Social Scoring System,
so,
ja.
Genau, und das ist, finde ich, was, das gibt es bei uns noch nicht, aber es fühlt sich immer mehr danach an, dass es gar nicht so weit weg ist.
Ja, habe ich auch ein bisschen Angst vor. Also wäre wahrscheinlich nochmal ein Thema für einen extra Podcast, ne? Was ist jetzt irgendwie die Philosophie dahinter? Und ich habe China auch sehr interessiert beobachtet während der Pandemie, weil totalitäres System scheint ja anscheinend für so eine Bewältigung eines so großen Themas auch seine Vorteile zu haben. Aber dennoch möchte ich nicht so leben und nicht so einkategorisiert werden, weil es ja dann tatsächlich eher so schwarz und weiß ist, wie du gesagt hast. Ich habe auch gelesen im Dossier, dass du mit der Meinung bist, dass diese ja, dieses, diese Gesellschaftsschicht, möchte ich sagen, der, der Obdachlosen mitunter härter von der Pandemie getroffen wurden als, sowieso als die obere Gesellschaftsschicht, als vielleicht auch als die Mittelschicht. Aber wie hat sich die Pandemie auf die Obdachlosen ausgewirkt, vielleicht auch auf die Arbeit der Berliner Stadtmission?
Also es ist ja grundsätzlich so, dass es durch die aktuelle Corona-Lage, die ja immer noch da draußen besteht, deutlich weniger Plätze in den Notunterkünften gibt. Also
wenn man auf Abstandsregeln halt.
Du musst auf Abstandsregeln achten. Es gibt Hygienevorschriften, die eingehalten werden müssen. Also es gibt, lass uns von denen anfangen. Also bei der Berliner Kältehilfe gibt es 3 Notübernachtungen. Es gibt dieses Jahr 3 Kältebusse. Letztes Jahr gab es 2. Es gibt ein Nachtcafé. Und bei diesen 3 Notübernachtungen ist es natürlich so, und auch bei den Cafés, du musst die Abstände einhalten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, geimpft zu werden. Also allein, dass das möglich gemacht wurde, in der Nacht geimpft zu werden, so dass auch wohnungslose Menschen der Gefahr von Corona entgehen können, ist ganz, ganz großartig. Es wurde in der Lehrter Straße, das ist sozusagen die Hauptadresse der Stadtmission, eine Quarantänestation eingerichtet, die den Wohnungslosen die Möglichkeit gibt, bei einer Covid-Infektion sich räumlich auszukurieren und zu genesen.
Richtig.
Wichtig.
Wichtig. Nein,
gab's ja tatsächlich vorher alles nicht. Die medizinische Versorgung musste natürlich angepasst werden. Und wenn es einfach weniger Betten als Wohnungslose gibt, dann ist das per se schon mal eine Katastrophe. Aber das wird natürlich durch Covid noch verheerender und noch schlimmer.
Mhm. Jetzt habt ihr einen zusätzlichen Kältebus dazu.
Nicht wir.
Ja, aber die Berliner Stadtmission einen zusätzlichen Kältebus dazu bekommen.
Ja.
Woher kommt der? Wurde der gestiftet? Musste der gekauft werden? Und wer operiert den am Ende des Tages? Und was für ein Team ist dafür vielleicht auch vonnöten?
Also der ist meines Wissens nach gespendet worden, also aus den Spenden wurde der dann sozusagen gekauft. Meistens sind das natürlich keine neuen, sondern gebrauchte Busse. Der Kältebus fährt in Berlin vom 1. November bis zum 31. März und dieses Jahr fahren die von 20 Uhr bis nachts um 2 und die fahren immer in Zweierteams los. Es gibt, ich glaube, am Donnerstag einmal die Woche gibt es auch noch eine Ärztin, die mitfährt und in einem gesonderten Bus.
Auch ehrenamtlich dann?
Oder? Ja, die meisten von denen sind ehrenamtlich oder hauptehrenamtlich. Also die kriegen dann einen kleinen Obolus, aber das ist weit entfernt vom Mindestlohn in Deutschland. Also
ja. Ja. Wie muss man sich dann die Busse vorstellen? Geht man da rein, um sich aufzuwärmen, oder was erwartet einen da sozusagen für Leute, die das noch nie gesehen haben oder sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben?
Also es ist tatsächlich so, dass die im Kältebus immer Schlafsäcke dabei haben, die haben immer Isomatten dabei, teilweise Wechselklamotten, warmer Tee wird angeboten, Hygieneprodukte. Und was die Leute, die in dem Kältebus mitfahren, dafür kann man sich natürlich auch bewerben, einfach auf der Webseite oder bei Insta, Facebook. Das Personal, kann man sich wahrscheinlich schon denken, ist immer knapp.
Ja.
Weil es auch viele Leute gibt, die der Meinung sind, ich probiere das mal aus und dann aber merken, nee, das ist nichts für mich oder ich bin dafür nicht geeignet oder hier geht es ja gar nicht um mich, sondern um jemand anderen.
Oh Schreck.
Ja, du lachst, aber tatsächlich ist das auch auch Teil der Realität. Und die Leute im Kältebus versorgen die Menschen vor Ort und Stelle und sie transportieren sie auch, wenn nötig oder wenn gewünscht, in eine Notübernachtung. Das heißt, dort wird ihnen ein Schlafplatz und warmes Essen geboten und auch eine medizinische Hilfe, was natürlich auch wichtig ist. Und der Berliner Kältebus hat dieses Jahr auch seine Rufnummer geändert. Das ist auch nicht ganz unerheblich, weil viele Leute haben sich noch die alte Nummer eingespeichert. Wenn ich die kurz platzieren dürfte, wäre das ganz großartig.
Sehr gerne sogar.
Das ist die 030 690 333 690. Also kann man sich ganz leicht merken. 030 690 333 690. Und dann gibt es tatsächlich auch noch eine Hotline für ganz Deutschland, bei der du anrufen kannst. Auch das kann man im Internet ganz easy recherchieren, wo man an die Kältehilfe vor Ort weitergeleitet wird. Und was ich natürlich auch weiß, ist, dass was toll ist, dass viele Leute Obdach- und wohnungslose Menschen auf der Straße sehen und dann diese Hotlines anrufen. Aber damit dann auch leider, wenn keine Hilfe benötigt wird, die Hotline blockieren. Und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, weil es vielleicht eine Frau gibt, die um 15 Uhr vor einem Einkaufszentrum sitzt und um 18 Uhr ruft jemand an und sagt, ja, aber ich habe da vor 3 Stunden jemanden gesehen. Die Frau sitzt 3 Stunden später nicht mehr da. Weil die ja auch bemüht ist, nicht aufzufallen. Die Frau hat auch ihren Tagesablauf und ist dann schon weiter. Und was die Stadtmission und der Kältebus tatsächlich rät, ist, auf die Personen zuzugehen und die Menschen anzusprechen und sicherzugehen, dass der oder die Bedürftige wirklich in dem Fall Hilfe annehmen möchte. Also ich würde auch an die Leute gerne appellieren, nicht frei zu entscheiden, ob eine Person Hilfe braucht oder nicht, sondern aktiv zu fragen, hallo, brauchst du Hilfe? Soll ich jemanden rufen? Weil auch wenn man denkt, man tut was Gutes, ist das ja übergriffig. Kannst du dir vorstellen?
Total, ja.
Und das Verständnis fehlt ganz oft. Ich finde, das kann man niemandem vorwerfen, aber ich glaube, man muss das den Leuten mitteilen und einfach mitgeben.
Ja.
Und natürlich führt es dazu, wenn Leute dann da anrufen, vergeblich vielleicht anrufen und dadurch man versäumt dann Leuten, die wirklich Hilfe in der Situation brauchen, welche zu geben.
Verstehe. Hat mich gerade an Amerika erinnert, wo man auch erstmal fragen sollte, ob man einen Krankenwagen ruft, weil die Kosten für einen Krankenwagen halt irgendwie 5-stellig sind. Und auf der anderen Seite, und das kriegen wir auch gerade über die Medien mit, in Bezug auf Corona gibt es natürlich nur eine bestimmte Kontingenz, die 3 Kältebusse in der Lage sind, sage ich mal, abzuwickeln und wo man Leuten helfen kann. Und einmal vorher nachfragen ist, glaube ich, nicht verkehrt. Da braucht man auch keine Berührungsängste oder sonst irgendwas haben. Oder?
Absolut. Und die Person wird dir das mitteilen, ob sie A, mit dir reden möchte oder ob sie Hilfe möchte. Und wenn, du hast gerade Krankenwagen gesagt, wenn die Person, die man antrifft, nicht antwortet, weil sie nicht ansprechbar ist, dann natürlich nicht den Kältebus, sondern sofort den Krankenwagen rufen. Und ich weiß nicht, ob du die Zahlen kennst, aber allein letztes Jahr sind laut offiziellen Zahlen 23 Menschen im Winter gestorben.
Kältetod auch.
Kältetod auch, natürlich wahrscheinlich auch andere Ursachen, aber in der Zeit dort draußen aufgrund von Kälte, ja.
Ja, Kälte ist definitiv da ein Treiber, ne? Und wenn es dann am Ende der Tod durch, weiß ich nicht, Alkohol oder irgendwas anderes ist, ist das ja im Endeffekt dann auch nur, in Anführungsstrichen, nur ein Mittel, um die Situation, sage ich mal, zu bekämpfen und klar zu kriegen, so, ne? Dass man dann
absolut
irgendwie.
Absolut, und ich meine, wir wissen alle, Alkohol wärmt von innen.
Ja, denkt man zumindest, habe ich rausgefunden, aber die Realität sieht anders aus.
Es geht ums Ertragen.
Genau, richtig. Es ist eher trügerisch.
Ertragen der Situation. Und ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen, dass er sich nicht mal einen hinter die Binde gekippt hat, weil es gerade scheiße war und weil man mal kurz vergessen wollte. Ja.
Berlin und die Europäische Union, also das Land Berlin, wollen die Obdachlosigkeit bis 2030 beseitigen. Als ich das gelesen habe, dachte ich, okay.
Ich muss mich zwingen, gerade nicht anzufangen zu lachen, tatsächlich.
Ja.
Okay, wow.
Als ich es gelesen habe, so in der Vorbereitung, dachte ich, nobles Ziel, dass sie
das. Dass wir alles bis 2030 machen wollen, ne?
Wirklich, also, ich glaube, es gibt nicht nur ein Gebäude, was in Berlin leer steht, irgendwelche Ex-Office-Gebäude oder, keine Ahnung, Wohngebäude ja auch zum Teil. Da dachte ich, alter Schwede, das ist eine Farce. Warum erst bis 2030? Wie viele Leute sollen irgendwie noch sterben oder durchs Raster fallen oder so? Wie, du hast gerade schon so ein bisschen, sag ich mal, durchsickern lassen, wie du dazu stehst. Aber erstens die Frage, glaubst du, dass das realistisch ist? Und zweitens, warum erst bis 2030? Es kann doch kein so schwerwiegendes Problem sein, was irgendwie erst in 8 Jahren lösbar ist.
Also ich habe auch tatsächlich zum Thema Büros und Wohnraum die romantische Vorstellung, der unromantische Mensch Annie wird hier zum Romantiker in deiner Folge, dass es steht ja gerade unfassbar viel Wohnraum so halb leer. Ne? Die ganzen großen Firmen, die jetzt auf Homeoffice während Corona umgestiegen sind, in den wirklich exponierte Lage. genau das, danke. Die stehen ja leer und ich habe irgendwie die leise Hoffnung, dass es genug gut Menschen da draußen gibt von großen Firmen, die sagen, ja, das steht da und wir zahlen da Miete für, aber wir nutzen das gerade gar nicht. Wir nutzen das einfach nicht, weil wir vielleicht ein Hotel sind, was geschlossen haben. Oder wir haben diese Office-Räume mit hunderten von Büros, die wir nicht nutzen. Warum stellen wir die denn nicht mal zur Verfügung? Also ein kleiner Teil in mir möchte glauben, dass es diese Leute da draußen gibt. Und wir wissen alle, was das Gefühl von einem Zuhause ausmacht oder einen Schlafplatz oder einen Ort, den man sein eigen nennen kann.
Ja, auch das Thema Hygiene, was Dominik von Gobagno ja mit seinen wiederum Duschbussen, wie schon erwähnt, angeht. Ja, das ist einfach mal auch schön ist, die basic Körperhygiene zu betreiben, um sich dann halt ja auch wieder ein bisschen wohlzufühlen, um vielleicht irgendwie einen Step aus diesem Teufelskreis, aus dieser Situation irgendwie rauszukommen. Und da wären ja eigentlich Hotels prädestiniert für. Ich würde denken, dass gerade in den Wintermonaten, wenn jetzt nicht irgendwie ein Skiresort bist oder keine Ahnung was, das sowieso nicht die Nummer 1 Tourismussaison ist.
Die meisten Büros haben ja mittlerweile auch, also klar, WCs haben die alle, aber die meisten Büros haben ja auch Duschen.
Guck mal, stimmt.
Hier bei euch ist, glaube ich, auch eine sogar, ne?
Kann gut sein, ja.
Ja, da kannst du echt gar nicht drüber nachdenken, weil natürlich, dann kommst du vom Hundertste ins Tausendste und denkst, warte mal, die einen haben ganz viel Geld und die anderen haben ganz wenig, wie kann denn das sein? So, ne? Also das ist ja eh was, sag, oh, kann ich mir richtig, da kann
ja,
ich,
ja, ich rein, das da ist kann auch ein ich Thema
richtig
für mich.
Reinsteigern.
Ja. Ich meine, ihr habt ja gerade in Berlin das große Ding mit Deutsche Wohnen und Vonovia gehabt. Ich denke mir, es
mit der Enteignung, die
gefordert wurde. Ja, genau. Und ich dachte mir schon so oft, ey, das sind alles irgendwie Wohneinheiten, die in Immobilienfonds drin sind, die Milliarden irgendwie Assets haben und under Management. Könnte das nicht irgendwie ein Weg sein, die dazu zu verdonnern? Weil das, was ja offensichtlich ist, ist, dass jetzt über die letzten Jahre, wo wir in diesem, sag ich mal, System gelebt haben, ja, und wie unter welchen Umständen man was bauen durfte und so weiter, habe ich ganz oft von irgendwelchen Ökonomen gelesen, ja, wir dürfen den Wohnungsmarkt nicht irgendwie regulieren oder so, weil die Gewinne, die dabei rauskommen, müssen dann wieder reinvestiert werden in neuen Wohnraum, ja, und so wird Wohnraum dann auch weiterhin bezahlbar, sage ich mal, aber das, was am Ende des Tages dabei rauskommt, hat ja offensichtlich nicht die Situation verbessert. Deswegen ist das auch für mich so ein Thema, wo ich dann immer mit den Zähnen knirsche und sage, ja, aber Leute, wenn das denn so ein tolles System wäre, so gerade in dem Thema Wohnungsbau, dann ja, wird's ja doch wahrscheinlich andere Lösungen geben, gerade wenn du den Anspruch als erste Weltland sozusagen, Industrieland für dich beanspruchst, müsste das doch eigentlich möglich sein. Und wir sprechen ja jetzt auch nicht über Millionen von Menschen, die obdachlos sind, sondern es ist in Anführungsstrichen eine überschaubare Zahl, den man schon mit ja einem kleinen Entgegenkommen theoretisch helfen könnte.
Also angeblich sind es in Berlin 10.000. Du findest aber auch Angaben zu bis zu 40.000. Ich glaube, dass du was ist die echte Zahl, was ist die Dunkelziffer, wer
was ist so in between, ne?
Genau, was ist so die Wahrheit und was ist das, was wir glauben wollen, und natürlich werden die Leute auch gezählt in den Notübernachtungen. Thema Enteignen, will ich gar nicht thematisch rein, so finde ich total schwierig. Ich verstehe, dass Leute sich da hinstellen und sagen, ja, enteignen. Ich verstehe aber auch die Diskussion oder die Sichtweise zu sagen, ist totaler Quatsch, kann sich Berlin überhaupt nicht leisten, ist überhaupt nicht umsetzbar. Und ich finde das Wort enteignen auch so furchtbar.
Ist schlecht fürs Marketing, ja.
Es ist einfach, alles ist an diesem Wort falsch. Aber was ich tatsächlich nochmal sagen wollte, weil du gerade meintest, der Duschbus, also auch für ihn und sein Projekt ist das natürlich gerade schwierig. Die Leute gehen da duschen und es ist unfassbar wichtig, dass die sich reinigen können, dass sie duschen können, dass sie sozusagen einen Hauch von Frische, ne, weil das macht auch was mit dir, mit dem Selbstwertgefühl, dieses nicht stinken, nicht auffallen, das wissen wir alle und gerade auch wir Frauen, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema mit Hygiene, auch an gewissen Tagen. Aber natürlich ist das, worauf ich hinaus wollte, ist es für ihn halt auch schwierig. So, wie reinigst du danach die Kabinen? Wegen Corona, wer fasst da was an? Da können viel weniger Leute duschen. Und natürlich kannst du in den Notübernachtungen auch duschen, ganz klar. Aber auch da, was ist mit Abstandsregelung? Die hast du ja sonst auch nicht, ne? Ja. Also auch dort wird das erschwert durch alle Maßnahmen, die richtig sind und wichtig und auch gut, aber trotzdem schwieriger.
Lass uns vielleicht nochmal über die Entstehungsgeschichte sprechen. Wir sind jetzt schon mega tief ins Thema reingegangen, aber
wir haben das Pferd von hinten aufgezäumt.
Wie man so schön sagt. wie ist die Entstehungsgeschichte? Ich habe gelesen, die Berliner Stadtmission geht irgendwie bis ins 19. Jahrhundert zurück, also 1877 gegründet. Aber vielleicht kannst du da noch
eins. Weißt du mehr als ich, guck mal. Ja. Ich kann dir was zur Entstehungsgeschichte des Kältebusses sagen. Und zwar gab es 1994 einen Obdachlosen, der erfroren ist. Also der ist daran gestorben und hatte keine Kraft mehr, sich selber einen Unterschlupf zu suchen. Und dann gab es Sozialarbeiter in der Citystation. Und zwar waren das namentlich Karin Holzinger, Ulrich Neugebauer und Gunnar Fiedler. Und die haben sich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, und haben sich einen alten, ungenutzten Bulli geschnappt und sind mit dem losgefahren. Der stand auf dem Stadtmissionsgelände rum und die haben gedacht, so, und jetzt fangen wir einfach mal an. Und so war quasi die Idee zum ersten Kältebus geboren, der dann seit 1995 durch Berlin bretterte.
Gibt's den Bus noch heute?
Nee, das wäre eine schöne Vorstellung.
Das wäre super schön, ja. Könnte man bestimmt auch irgendwann gut versteigern oder so und darüber weitere Spendengelder allokieren, aber frage ich gleich nochmal was zu.
Absolut. Die haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen und konnten dann 1996 den ersten richtigen Kältebus kaufen und den dann natürlich auch so umbauen, dass man den benutzen kann und dass der praktisch ist. Und genau, seitdem fährt der Kältebus im Winter Nacht für Nacht durch die Stadt und sucht Orte auf, an denen wohnungslose Menschen übernachten versuchen zu überleben.
Und die Folks, die das ins Leben gerufen haben, waren die schon vorher bei der Stadtmission engagiert oder wurde das dann?
Genau, das waren Sozialarbeiter damals. Und die fahren heute zwar nicht mehr, aber sind immer noch im Orga-Team. Und
ach was, 25 Jahre später noch am Start.
Wenn
25? Ja.
Ich hoffe, meine Mutter hört nicht zu, die ist Mathelehrerin. Alle so, okay, so, wow, schwierig.
1995, ah, okay, also vor 10 Jahren.
Es fühlt sich so an, ne? Es fühlt sich so an. Nee, die gibt es schon länger, zum Glück.
Verstehe.
Und auch das natürlich alles durch Spenden.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wie kann man das Thema unterstützen? Sind das liquide Mittel, die da benötigt werden, um Sprit zu bezahlen? Oder was wird dort benötigt?
Tatsächlich, okay, wow, jetzt ganz viel. Attention, concentrate yourself. Ich glaube, das einfachste Mittel, um die Stadtmission und die Kältehilfe und damit auch den Bus zu unterstützen, ist, man schreibt einfach eine SMS mit dem Betreff kalt, für alle, die jetzt nicht wissen, was es ist, K-A-L-T, und schickt die SMS an die 81190, also 81190, und damit werden dann automatisch 5 Euro gespendet und die gehen dann direkt in die Arbeit der Kältehilfe. Natürlich sind Sachspenden immer gern gesehen, Schlafsäcke, Isomatten, Rucksäcke, Decken, Unterwäsche, Socken, Hoodies, Jogginghosen und was eigentlich von diesen Sachen immer und permanent fehlt, sind Schlafsäcke, sind Isomatten und Unterwäsche. Und ich hoffe, dass man da nicht betonen muss, dass es natürlich keine gebrauchte Unterwäsche, sondern neue, original verpackte ist.
Das heißt, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, super für euch unpassende Unterwäsche zu Weihnachten bekommt.
So, da wird doch mal ein Schuh draus. Oder Socken, die selbst gestrickt wurden, wo ihr sagt, nee, das trifft jetzt nicht meinen Geschmack. Es gibt ganz viele Leute da draußen, die das brauchen. Und es gibt mehr Männer auf den Straßen da draußen. Das heißt, es werden mehr Männerklamotten gebraucht. Und natürlich ist sowas schön, wenn jemand sagt, oh, ich habe hier noch 10 Hugo Boss Anzüge zu Hause. Gut, muss man mal ganz kurz abwägen, wird das wirklich gebraucht? Aber tatsächlich, also ich meine, Isomatten und Schlafsäcke erklärt sich natürlich von selber.
Unterwäsche habe ich auch gelesen, am besten eng anliegend, jetzt nicht die super weiten Boxershorts oder so.
Genau, auch das wissen wir natürlich, ne? Je enger dran, desto wärmender. Und ihr könnt tatsächlich auch, wenn ihr Bock habt und wenn ihr sagt, nee, ich habe zwar kein Kleingeld oder ich kann jetzt hier keine SMS schicken und damit 5 Euro automatisch spenden oder ich kann jetzt nicht auf die Webseite der Stadtmission gehen und ganz normal über einen Überweisungsträger, das geht natürlich auch. Und da darf auch gerne mehr als 5 Euro gespendet werden.
Absolut.
Aber vielleicht habt ihr die Möglichkeit, über eure Social-Media-Kanäle die Sachen zu teilen und einfach zu sagen, hey, wenn ihr Klamotten zu Hause über habt oder wenn ihr 3 Euro über habt oder wenn ihr die Nummer des Kältebusses, und das muss natürlich nicht Berlin sein, sondern egal in welcher Stadt ihr wohnt, sucht euch die online raus und helft ein kleines Stück damit.
Genau. Also entweder sich selber, sage ich mal, mit seiner Lebens- und Arbeitszeit engagieren. Das,
Manpower, das, ey, wer Bock hat, ehrenamtlich, auf geht die wilde Fahrt.
Ja, das ist, glaube ich, daran hat man wahrscheinlich niemals zu viel. Eng anliegende Unterwäsche, all das, was Annie gerade gesagt hat. Bei Schuhen habe ich auch gelesen, am besten Größe 41 bis 50, weil das soll anscheinend so... irgendwas in dem Bereich, die gängige Fußgröße.
Ja, ich glaube 43, 44, so wie ich das noch im Kopf habe, ist so wirklich das so, was am meisten gebraucht wird. Und ich glaube, man muss halt auch nicht betonen, dass da jetzt keine, weiß ich nicht, eine kaputte Hose oder das ist kein...
Geht hier nicht um Altkleiderspende sozusagen?
Nein, ihr sollt hier nicht rotzlos werden, genau. Sondern so, dass ihr sagen würdet, ey, das würde ich meinem besten Freund auch noch geben, das ist ja völlig selbstverständlich.
Genau so ist es, ja. Und bei der SMS auch keine Angst, da schließt man kein Abo ab oder sonst irgendwas, sondern das ist dann eine einmalige
Sache, genau.
Okay. Nein, macht aber nichts, wenn es ein Abo wird. Man kann auch ein Abo machen.
Wir haben nichts gegen Abos. Total gerne. Immer her damit. Und was natürlich immer gebraucht wird, ist, wo du gerade gesagt hast, Manpower. Es gibt natürlich, weiß ich nicht, zum Beispiel bei Willi in der Bahnhofsmission, natürlich werden auch Leute gebraucht, die Stullen schmieren. Oder Leute, die Mahlzeiten mit ausfahren. Oder, also es gibt sozusagen für jeden was und wer Bock hat, was Gutes zu tun, immer ran damit. Und wer jetzt irgendwas Blödes hier drunter schreiben will, einfach die Klappe halten.
So ist es. Hättest du vielleicht, da du in dem Thema auch drin steckst, und ich habe ja gerade schon angekündigt, ne, das werden wir vielleicht noch ein, zwei weitere Male hier redaktionell mit behandeln, das Thema Obdachlosigkeit. Hättest du Interesse daran, den Gesprächen irgendwie auch mit beizuwohnen?
Total. Warum lachst du so? Nee, total. Also ich bin auch gerade so, oh nein, warum habe ich denn jetzt nicht, warum war ich denn nicht dabei, als dein letzter Gast war? Und das ist ja wirklich eine unfassbar inspirierende, tolle Geschichte.
Ach,
wirklich
so krass.
Was ein krasser Typ.
So krass, ja, ja, ja.
Also ne, das sind auch so Leute, wo ich immer einfach die angucke und denke so, ey, du bist Gott, Mann, du bist einfach Gott.
Ja, ich habe auch gesagt, also dass die Geschichte von Dominik, ja, wie gesagt, aus den richtigen und falschen Gründen auf jeden Fall filmreif. Aber das wird auf gar keinen Fall, denke ich, der Standard sein, sondern eher die Ausnahme. Und um das vielleicht zum Standard zu machen und wie gesagt, die Leute aus diesem Teufelskreis, muss man ja sagen, ne, meintest du ja auch gerade, ne, du bist da tagtäglich unterwegs, gehst deine Routen ab, für dich ist das Thema, wie komme ich jetzt an ein Bankkonto oder keine Ahnung, das ist überhaupt nicht statt in deiner Dimension.
Ja, sondern vor allen Dingen, du brauchst ja sozusagen eine Meldeadresse, ohne die Meldeadresse kannst du kein Bankkonto aufmachen. Du brauchst einen Job, für den Job brauchst du eine Wohnung. Wie soll das alles, also sich da aus eigener Kraft wieder rauszuziehen, ist halt unfassbar schwierig.
Ja.
Und
es braucht Plattformen, wo die Hand gereicht wird überhaupt.
So, es gibt zum Beispiel, also ist jetzt sozusagen gar nicht Thema, aber es gibt, kennst du die Organisation One Warm Winter? Die würden tatsächlich zu dem Thema auch passen. Die sind von einer Werbeagentur gegründet worden, wo du denkst so, hä, okay, die machen aber mega geilen Scheiß. Die haben zum Beispiel mit einer riesen großen Immobilienplattform, ohne die nennen zu müssen, auch so eine große Kampagne gemacht und auch da ist es wieder das Beispiel, wenn du prominente Leute platzierst, dann gucken die Leute sich das an und dann haben prominente Leute, so wie zum Beispiel Joko Winterscheid, dazu aufgerufen, dass Vermieter oder Wohnungseigentümer und Joko hat quasi für die gebürgt, für die wohnungslosen, obdachlosen Leute, dass krass, die sich melden und dann Wohnungen vermittelt bekommen. Und das funktioniert. Und dadurch, dass das über diese große Plattform gelaufen ist, funktioniert das. Und auf einmal bist du so, krass, okay, es kann doch so einfach.
Geht, ja.
Es kann so einfach sein. Oder auch ein ganz tolles Beispiel ist, ich habe neulich bei Social Media was gepostet. Und zwar hat die Stadtmission und der Kältebus haben darum gebeten, 5-Minuten-Terrinen zu schicken, vorbeizubringen, einfach weil das, wie hat der Kältebus das so schön genannt, was haben die gesagt, es dauert nur 5 Minuten und bedeutet doch die Welt. Und natürlich kann sich jeder vorstellen, dass eine 5-Minuten-Terrine schnell irgendwo, egal ob an einem Späti oder so, mal mit heißem Wasser aufgefüllt wird. Die kannst du im Rucksack mitschleppen, die wird nicht schnell schlecht, das ist egal, welche Temperatur da drumherum ist, aber sie macht satt und warm. Und ich habe online dazu aufgerufen und mir schrieb jemand, der dem eine große Firma gehört oder für eine große Firma, ein großes Unternehmen arbeitet, meinte, ich habe gerade mal mit meinem Chef telefoniert, wir können morgen 300 von diesen 5-Minuten-Terrinen schicken.
Krass.
Und übrigens, ich finde super, was du machst. So, und ich erzähle das nicht, weil er gesagt hat, ich finde super, was du machst, sondern wegen des Satzes, den er danach sagte. Und wir wollen dafür keine PR, halt uns da mal bitte raus. Und dann haben die das organisiert und kam halt wirklich 24 Stunden später bei der Stadtmission, kamen dann die Paletten an und das so.
Ja, wenn Unternehmen das machen und dann nicht mal das irgendwie PR-seitig ausschlachten, ich meine, ich komme auch so ein bisschen aus der Werbung und meistens ist so da das Sprichwort, die Unternehmen, die dickste Scheiße, excuse my French, am Stecken haben, haben dann auch die dicksten Corporate Social Responsibility Broschüren.
Hashtag Nächstenliebe.
Ja, genau.
Nein,
genau.
Klar, also ich verstehe das schon und ey, macht dafür PR, wie ihr wollt. All good, aber macht den Job.
Ja.
Ne? Aber ich fand das so toll, weil das war halt nicht sein, das hätte er ja nicht machen müssen oder er hätte privat 5 davon schicken müssen und ich war davon aber so bewegt. Ich saß halt in meiner Küche und hatte halt Pipi in den Augen. Und ich fand das halt einfach so, so toll, weil ich gedacht habe, ja genau, das sind doch die Sachen. Und das sind doch die Momente, wo auch wir, also du und ich in unserer kleinen Bubble, Glück und Dankbarkeit verspüren und Empathie. Und ich glaube, dabei geht's halt primär auch beim Thema Kältebus. Natürlich werden werden Menschen mit Tee und Klamotterie versorgt, aber das ist ja nicht das Hauptanliegen des Kältebusses, sondern da geht es darum, dass man sich mit den Menschen beschäftigt, dass man sie kennenlernt, mit deren Wünschen und Bedürfnissen, dass man sie sieht, dass man sie hört und dass sie unterstützt werden, weil das ist natürlich, ich weiß nicht, wie dir das geht und auch ich kann mich davon nicht frei machen. Du rennst von A nach B im Alltag. Du musst zu irgendeinem Termin und da sitzt jemand oder vielleicht möchte dir jemand sogar eine Zeitung verkaufen.
Ja.
Und wie oft antwortest du? Wie oft ignorierst du?
Ja.
Und es ist vielleicht einfach nur ein Lächeln und ein Hallo, Nein, Danke, was sein oder ihren Tag verändert,
ja,
anstatt eine Ignoranz.
Ja, ja, ganz, ganz oft geht es mir da gar nicht um die Zeitung und muss ich auch ganz selbstkritisch sagen, ich finde es immer noch mal ein anderes Thema, wenn mir jemand eine Zeitung sozusagen hinhält, weil ich dann weiß, okay, der ist da jetzt gerade sozusagen aktiv unterwegs und will da eine Verbesserung für sich selbst irgendwie erzeugen. Ich weiß aber, dass das nicht.
Der muss ja auch erstmal das Geld aufbringen, um diese Zeitung zu kaufen.
Genau das nämlich, ne? Und bedeutet aber im Umkehrschluss, okay, der Mensch, der mir da gerade diese Zeitung von Hinz und Kunst oder was auch immer auch gerade anbietet, ist noch dazu in der Lage, ja, irgendwie rumzulaufen und vielleicht das Geld aufzubringen oder keine Ahnung was. Und das ist dann aber wahrscheinlich auch nicht die Norm, sondern viele sind dann, wie gesagt, vielleicht eher damit beschäftigt, ja, jetzt irgendwie Unterkunft zu finden zum Schlafen oder selber irgendwie Lebensmittel zu bekommen oder so. Oder haben vielleicht gar nicht in der körperlichen Verfassung, durch die Gegend zu laufen und Leuten diese Zeitung anzubieten. Mhm. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, dass das Empathie-Ding ist ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn du dich nicht mit den einzelnen Schicksalen und mit den Leuten und so beschäftigst, dann geht es halt einfach an dir vorbei. Und ganz, ganz oft haben diese Leute eine super spannende Geschichte zu erzählen, wo du auch selber was, sag ich mal, mitnehmen kannst. Und jeder hat dann irgendwie ein bisschen Kleingeld in der Tasche. Selbst wenn du die Zeitung nicht bezahlen kannst, weil ich habe fast nie Kleingeld. Ich laufe immer
mit Karte. Ich habe immer nur Scheine dabei.
Das nicht, sondern ich habe fast gar kein Bargeld mehr. So, ne? Das, was ich dann irgendwie noch an Change in der Innentasche habe oder so, das gebe ich dann raus. Aber ja, es gibt auch extrem viele Leute da draußen, die nicht mehr in der körperlichen Verfassung sind, durch die Gegend zu laufen.
Absolut, und das kann sich auch schnell ändern. Ne? Also ich meine, wie schnell kann sich die körperliche Verfassung ändern?
Gerade unter den Umständen. Ja.
Absolut, und natürlich kann man jetzt fliehen oder Unterschlupf irgendwo suchen, aber auch nur für kurze Zeit. Und ich meine, wir entkommen der Kälte, indem wir nach Hause gehen. Wir machen die Tür zu, wir lassen uns ein heißes Bad ein.
Mhm.
So, dann ist das Thema Kälte für uns erledigt. Vielleicht drehen wir die Heizung noch auf 5.
Ja.
Wie ist das diesen Menschen möglich? Richtig, gar nicht.
Ja.
Und ich glaube, das hat auch immer was mit Respekt zu tun. Und auch ich muss da immer wieder mich selber überprüfen und auch eine Awareness für schaffen. Und ich hatte das vorhin gerade, als ich am Bahnhof angekommen bin.
Hier in Hamburg.
In Hamburg. Und mir kam jemand entgegen mit einem Hinz und Kunst Magazin. Und ich habe auf mein Telefon geguckt und ich habe das nicht böswillig, aber ich habe es einfach nicht gecheckt. Und dann habe ich hochgeguckt und er guckte mich an und ich habe ihn wirklich, wir haben uns gerade noch so erwischt mit den Augenblicken, ne?
Mhm.
Und ich habe ihn angeguckt und meinte so, nee, tut mir leid, aber ich wünsche dir einen schönen Tag. Und das Gesicht ging auf und es lächelte und er sagte dann, danke, den wünsche ich dir auch. So, also,
ja.
Und das war für uns beide ein schöner Moment. Das war jetzt nicht so, ich habe dir einen schönen Moment. Nee, du mir auch.
Ja.
Wir haben uns gegenseitig einen schönen Moment geschenkt und ich glaube, dass wenn man anfängt, weil ich kann nur erahnen, genauso wie du, wie man sich fühlt, wenn man unsichtbar wird, was mangelnde Hygiene mit dem eigenen Selbstwertgefühl macht, was durch dieses Rasterfallen macht, was das auch mit einem machen muss, wenn man in diese Konsumgesellschaft reinschaut, ob du in einer Fußgängerzone sitzt oder irgendwo anders.
Ja.
Und du siehst die Leute mit ihren neuen, vielleicht Mänteln, Schuhen.
Oder mit einem 3,50 Euro Kaffee.
Mit einem 3,50 Euro Kaffee.
Von Starbucks.
So. Ja. Oder mit dem 1500 Euro iPhone. Und die Person schafft es nicht mal, dir zu sagen, nein, sorry. Oder ja, dich anzugucken. Was macht das mit dir und deinem Selbstwertgefühl? Mit dir als Mensch? Und all diese Menschen haben eine Geschichte und haben einen Leidensweg, haben verschiedene Schicksalsschläge erlebt. Und wenn man sich die Zeit nimmt, sich mal mit denen zu unterhalten, dann kriege ich jetzt schon Pipi in den Augen. So, also das sind ganz, ganz tolle Menschen und ich wünsche mir einfach, dass...
Auch nie bitter, ne? Also nee. Ich noch nie bitter nee,
wir
erlebt.
Sind ja wir in unserer Bubble, die alles ja. haben. Wir sind ja, das ist scheiße, ja. Das ist kacke, das Wetter ist kacke, das ist doof, der Strom wird teurer und man denkt immer nur so, ey, was ist denn mit uns?
Ja. Die haben genauso, was heißt die, also diese Gesellschaftsschicht oder diese Schicht dieser Gesellschaft haben genauso eine Bedürfnispyramide, die ist ein wenig... stellt sich natürlich anders dar als die Bedürfnispyramide, die wir hier jetzt hier in diesem Raum sind, haben. Von daher glaube ich, ein echt schönes Schlusswort. Es fängt an mit Empathie zuzuhören, hinzuhören, Aufmerksamkeit zu schenken, dem Gegenüber das Gefühl zu geben, dass man gleichwertig ist tatsächlich. Und dann weiter nach oben, ja, was man vielleicht irgendwie selber tun kann, dass man selbst wenn man knapp bei Kasse ist, Zeit spenden kann, Aufmerksamkeit spenden kann, Utensilien, Materialien spenden kann und alles, was darüber hinausgeht, ist auf jeden Fall, trägt zur Besserung der Situation insgesamt bei. Und wie du ja auch gerade gesagt hast, man kriegt was zurück, man muss es nur mal ausprobieren.
Ich hätte das nicht schöner zusammenfassen können. Eine Frage habe ich noch. Du hast gefragt, ob ich nochmal wiederkommen will. Wann darf ich denn?
wann immer du magst. Ich meine, du bist ja in Berlin unterwegs. Wir nehmen hier immer in Hamburg auf.
Das sind natürlich Welten dazwischen. Das sind, ne? Klar, mit dem Fahrrad dauert das.
Das dauert mit dem Fahrrad, musst du gut einplanen. Aber ich würde dir dann gerne so unseren redaktionellen Plan mit zur Verfügung stellen. Ich schätze spätestens 2-3 Wochen maximal. Haben schon ein bisschen aufgenommen, hatten super tolle Gäste hier. Deswegen auch Empfehlungen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch dieses Thema super doll interessiert, nach dieser Episode ihr noch tiefer einsteigen wollt, die Episode, wann ist das gewesen, Jan? Ist das 11 gewesen oder 10 mit Dominik? 11? Auf jeden Fall einmal reinhören und falls ihr Vorschläge habt, was spenden wollt, ihr habt jetzt Adressen, engage gerne mit dem Thema. Und
genau, oder schreibt einfach hier, macht ihr wahrscheinlich auch Posts dann zur Folge, schreibt da drunter, schreibt der Stadtmission, schreibt mir immer her mit den Fragen, mit den guten.
Ja, genau, deswegen. Annie, vielen, vielen Dank, dass du angerückt bist heute.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Dass du Aufmerksamkeit drauf allokiert hast.
Ey, bestes Wort, wirklich. Fühlt man sich direkt klüger, schlauer.
Ja. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Und auch wenn wir in 2-3 Jahren und nochmal drüber sprechen und wir nähern das Jahr 2030 rücken, dass wir uns in die Augen schauen können und uns freuen können, dass es wirklich auch umgesetzt wurde. Und bis dahin, ja, hoffen wir, dass diese Episode geteilt wird, dass die Awareness dafür geschaffen wird und die Empathie hier in der Breite der Bevölkerung, auch wenn die eigenen Probleme ist immer sehr relativ, ne? Aber man sollte sich, glaube ich, vor Augen halten, dass da ja noch 1-2 andere Gesellschaftsschichten und Leute da draußen gibt, denen es immer noch um einige schlechter geht und wenn man denen irgendwie in irgendeiner Art und Weise helfen kann, ist allen geholfen.
Genau so ist es. Big, big up an die Stadtmission und das Team vom Kältebus. Ihr seid ganz, ganz großartig und ich habe absolute Bewunderung für das, was ihr da tagtäglich draußen leistet. Vielen Dank.
Danke, Annie. Bis bald.